ich habe auch einen arabischen Nachnamen. Und dann meinte sie zu mir, ja, Sie sind aber in Ordnung. Sie können ja halbwegs gut Deutsch.
Ein klarer Fall von Diskriminierung.
Man denkt schon, ja, ich werde nie eine Wohnung finden hier, weil ich Ausländerin bin.
Diskriminierungserfahrungen bei der Wohnungssuche.
Hallo, herzlich willkommen zu Einwanderungsland. 20 Minuten für alle, die mehr wissen wollen über Migration. Heute zum Thema Rassismus bei der Wohnungssuche. Mit mir im Studio mein Kollege Carsten Wolf. Hallo Carsten.
Hi Donata.
Benachteiligung bei der Wohnungssuche ist jetzt ja kein ganz neues Thema. Es gibt immer wieder Berichte darüber. Was gibt es denn Neues in diesem Podcast?
Neu ist ein ziemlich bahnbrechendes Urteil. Da hat der Bundesgerichtshof einer Klägerin Recht gegeben, die wegen Diskriminierung geklagt hatte. Und ein Makler hatte ihr offensichtlich wegen ihres ausländischen Namens keinen Besichtigungstermin für eine Wohnung gegeben. Und mich hat jetzt interessiert, wie oft kommt das eigentlich vor? Wie ist die Forschungslage? Wie oft passiert das? Und was kann man dagegen tun?
Dann fangen wir mal ganz von vorne an. Wie groß ist denn das Problem? Wie oft passiert das?
Das ist mal ausnahmsweise hier ziemlich klar. Es gibt eine Benachteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte auf dem Wohnungsmarkt. Und das zeigt die Studienlage eindeutig. Die neuesten Zahlen dazu kommen vom Nationalen Rassismusmonitoring. Da gab es eine Auswertung Ende 2025 mit klaren Ergebnissen. Schwarze und muslimisch markierte Menschen hatten demnach eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, eine Absage auf eine Bewerbung für eine Wohnung zu bekommen.
Das sind ja wirklich sehr hohe Werte. Woher weiß man in der Forschung denn, dass das wirklich an dem rassistischen Merkmal liegt, diese Benachteiligung, und nicht an irgendwelchen anderen Kriterien, dass die Leute die Wohnung nicht bekommen haben?
Beim Nationalen Rassismusmonitoring sind das Umfragewerte, also das sind die Erfahrungen, die die Menschen selber gemacht haben. Und in der Forschung wird das dann noch ergänzt durch andere Experimente. Zum Beispiel, dass der Fake-Bewerbung oder auch Teststudien, Testingstudien, und das ist so ein spezielles Forschungssetting.
Was wird da genau gemacht in diesen Testingstudien?
Bei den Pairing-Studien, bei diesen Fake-Studien sozusagen, werden fiktive Bewerbungen geschickt. Also man hat zwei Bewerbungen, die sind weitestgehend identisch, nur mit dem Unterschied, die eine Bewerbung hat einen deutschen Namen, ein deutsches Bewerberprofil sozusagen, und die andere Bewerbung einen eher ausländischen Namen und ausländisches Bewerberprofil.
Genau, und das war auch genau die Konstellation, die jetzt Anfang Januar vom BGH entschieden worden ist. Der BGH hatte da einer Klägerin Schadensersatz zugesprochen, und zwar, weil in diesem Fall nicht der Vermieter direkt, sondern ein Makler sie offensichtlich aufgrund ihres, in dem Falle pakistanischen Nachnamens, nicht zur Wohnungsbesichtigung eingeladen hatte. Die Frau hatte sich beworben, hat direkt eine Absage bekommen und hat dann nochmal mehrere Bewerbungen auf dieselbe Wohnung verschickt, und aber jeweils mit Fake-Namen eben. Einerseits hat sie sich dann ein paar Mal mit einem pakistanischen Namen beworben und ein paar Mal mit einem vermeintlich deutsch klingenden Nachnamen, und hat da eben gesehen, dass auf alle ihre Bewerbungen mit dem deutsch klingenden Nachnamen eine Einladung zur Besichtigung kam und auf alle Bewerbungen mit dem pakistanischen Nachnamen eben sofort eine Absage kam.
Ja, und genau so sind auch die Wissenschaftler vorgegangen und konnten dann mit diesen Fake-Bewerbungen zeigen, das war kein Zufall. Das ist auch kein Einzelfall oder so. Da gibt es eine Reihe von Forschungsprojekten zu, die das probiert haben. Und im Rahmen des Nationalen Rassismusmonitorings, was wir eben schon hatten, gab es auch ein Experiment von 2025 vom Dezim-Institut. Und demnach hatten Personen mit deutsch klingendem Namen in eine 22% hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Wohnungsbesichtigungstermin bekommen haben, während es die aus der MENA-Region, die Bewerberinnen, oder aus Nordafrika, die hatten eine Wahrscheinlichkeit nur von 16% oder 17%.
Genau, und solche Studien gab es in der Vergangenheit auch schon mehrfach. 2022 wurde eine in Mettmann durchgeführt, das ist eine Stadt in NRW. Und da war das Ergebnis der Studie, dass 50% der Vermieter überhaupt nur auf Anfragen von deutschen Personen reagiert haben.
Ja, das sind echt teilweise krasse Zahlen. Und eine große Studie der Antidiskriminierungsstelle hat das auch gezeigt in verschiedenen Städten. Da wurden 500 solcher Vergleichstests gemacht. Und das Ergebnis, Menschen ohne angenommenen Migrationshintergrund haben doppelt so oft eine Wohnung angeboten bekommen, wie die, wo der Migrationshintergrund angenommen wurde. Und was mich da schockiert hat, es ging auch um Religion dabei. Also bei der Studie kam raus, dass jüdische Menschen oder Musliminnen nur in 18% eine Zusage bekamen, im Vergleich zu 60%, wenn keine Religion erkennbar war.
Also ich würde mal sagen, von der Forschungslage her kann man so als Zwischenfazit festhalten, Menschen mit ausländischen Namen haben deutlich geringere Chancen, am Wohnungsmarkt. Dasselbe gilt auch für Religionszugehörigkeit und auch Hautfarbe. Und ich finde hier interessant im Vergleich auch zu anderen Migrations- oder Rassismus-Themen, dass die Forschungslage hier sehr eindeutig ist. Also wir haben auch Themen, zum Beispiel Rassismus in der Schule oder so, wo es wirklich auch widersprechende oder sehr ausdifferenzierte Forschungsergebnisse gibt. Und hier am Wohnungsmarkt ist es doch sehr, sehr, sehr eindeutig. Und wir konnten, soweit wir das recherchiert haben, keine Studien finden, die wirklich zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen.
Und das sind nicht nur die Forschungen, die das zeigen, sondern auch Journalistinnen und Journalisten haben das immer wieder probiert. Da gibt es vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel Berichte drüber, Spiegel, Funk, Radio Bremen, da gibt es die Sendung Buten und Binnen und die hat das Experiment dann nochmal fürs Fernsehen gemacht. Und das hörte sich dann so an für einen schwarzen Bewerber mit englisch klingendem Namen.
Ich habe mich ganz normal beworben, dann habe ich eine zweite rausgeschickt, dann immer noch keine Antwort. Bis jetzt, also bis heute keine Antwort.
Ja, das war das Experiment vom NDR und in dem Fall haben nur zwei der Bewerber von der Brebau eine Rückmeldung bekommen und das waren in dem Fall die beiden weißen Bewerber.
Ja, der Fall Brebau hat damals auch sehr viel Aufsehen erregt. Brebau ist eine städtische Baugesellschaft aus Bremen und die hat, das wurde 2021 bekannt, von über 9000 Wohnungsbewerbern Daten gesammelt und die dann in einer separaten Spalte in ihren Unterlagen mit einzelnen Codes wirklich fein säuberlich notiert nach E40 für People of Color oder andere Codes für zum Beispiel Personen mit Kopftuch oder Migrationsgeschichte oder das Kürzel WI für westlich integriert und so weiter. Genau, und die mussten am Ende, ich glaube, 1,9 Millionen Euro Strafe zahlen. Allerdings muss man dazu sagen, hier war das, glaube ich, aufgrund des Datenschutzverstoßes und noch nicht mal aufgrund des Verstoßes gegen das Verbot rassistischer Diskriminierung.
Und ich habe mit der Professorin und Stadtforscherin Heike Hanhörster auch gesprochen von der Technischen Universität Berlin. Und sie fasst eigentlich den Stand der empirischen Forschung ähnlich zusammen.
Also rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist Alltag. Es ist eindeutig, dass entsprechende Benachteiligungen auf dem Wohnungsmarkt Diskriminierung stattfinden. Und es ist auch ganz eindeutig, dass es bestimmte Gruppen ganz besonders trifft. Das bedeutet konkret, dass Personen, die vielleicht eine schwarze Hautfarbe haben oder ein Kopftuch tragen oder eine andere Sprache sprechen, es deutlich schwerer haben, Zugang zu Wohnraum zu finden. Und viele unserer, der von uns Befragten sagen auch, sie haben 100 Bewerbungen geschrieben und nie irgendwas gehört.
Ja, wir haben jetzt über den Bereich Bewerbung um eine Wohnung gesprochen. Wie geht es dann eigentlich weiter? Sagen wir, die Personen bekommen zumindest eine Einladung zur Besichtigung. Ist denn dann, fängt dann vielleicht eine größere Gleichberechtigung ein oder finden die Benachteiligungen auch in diesem Stadium am Wohnungsmarkt noch statt?
Ja, genau, die gefürchtete Besichtigung. In Berlin sind das dann Schlangen, die vor Häusern stehen und warten auf die Besichtigung. Man könnte ja denken, okay, vielleicht sortieren dann die Wohnungsunternehmen vorher aus, ne, bei den Bewerbungen, aber sobald man sich dann im wahren Leben trifft, spielt das doch hoffentlich keine große Rolle mehr. Aber leider nein. Die Forscherin Hanhörster hat genau das untersucht, also wie Wohnungsbaugesellschaften ihre Wohnungen vergeben, die Belegungspolitik sozusagen. Und hier wird es wirklich spannend, weil da kommt auch versteckter Rassismus mit ins Spiel. Hierzu nochmal die Forscherin Hanhörster.
Dass auch viele der von uns Befragten sagen, naja, ich habe dann zumindest so zwischen Tür und Angel gehört, so ja, die passen hier leider nicht so richtig in die Nachbarschaft rein. So, das ist natürlich nichts, was sie schriftlich bekommen, denn auch viele Wohnungsanbietende sind sich des allgemeinen Gesetzes zur Gleichbehandlung sehr bewusst. Das heißt, es findet eher etwas versteckter oder nicht so offensichtlich statt, möglicherweise.
Das finde ich spannend, denn hier bekommt die Diskriminierung sozusagen eine andere Form. Ne? Dann heißt es plötzlich, ich hätte ja gar nichts gegen Muslime, aber die Nachbarn hier im Haus, das weiß ich zufällig, die hätten nicht gerne Frau mit Kopftuch zum Beispiel. Oder das hier ist eine ärmere Gegend. Ja, da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass da auch eine gewisse Mischung gewahrt bleibt.
Wohnraum wird dann in der Menge all der BewerberInnen, die es auf eine Wohnung gibt, eher an die vergeben, die eine, es wird dann vielfach von gesunder Mischung gesprochen, die diese gesunde Mischung verspricht, Stabilität der Nachbarschaft. Das ist ja erstmal eine vernünftig gut klingende Zielvorstellung, ein gemischtes Viertel zu haben. Da haben wir alle nichts gegen. So, die Frage ist nur, wie wird dies durchgesetzt und wo wird dies durchgesetzt? Und wir stellen fest, dass gerade die Mischung von Vierteln insbesondere in benachteiligten Quartieren eingefordert wird.
Das heißt, es gibt sowas wie versteckten Rassismus, der behauptet, es gehe um eine gesunde Mischung. Aber das passiert eben komischerweise immer nur in benachteiligten Stadtteilen, ja? Umgekehrt in privilegierten Stadtteilen sagt dann keiner, ja, wir sollten hier wirklich ein paar mehr ärmere Menschen hinziehen lassen. Und auch dazu hat die Forscherin Hanhörster Untersuchungen gemacht, hat Interviews mit Wohnungsbaugesellschaften geführt, sowohl mit Sachbearbeiterinnen als auch mit der Leitung. Und was sie herausgefunden hat.
Also es gibt Sachbearbeitende, mit denen wir gesprochen haben, die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, eine Nachbarschaft zu stabilisieren und damit ausgehend von ihrem Bauchgefühl bestimmte Personen ablehnen, weil sie davon ausgehen, dass das vielleicht zu erhöhter Fluktuation führt, zu Konflikten.
Das muss also gar nicht Absicht sein, aber es führt im Ergebnis zur Benachteiligung von bestimmten Menschen, eben aus den Strukturen von so einer Wohnungsbaugesellschaft heraus, ne? Und ob der einzelne Sachbearbeiter das jetzt letztendlich beabsichtigt hat oder nicht, ist eigentlich nicht entscheidend, genauso wie so oft bei strukturellem Rassismus. Und das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, zeigt auch die Forschung von Frau Hannes, da wir finden solche Strukturen im Alltag der meisten Wohnungsbauunternehmen.
Also in der Konsequenz bedeutet das für viele Zugewanderte, insbesondere Neuzugewanderte, dass sie in kleineren Wohnungen leben, in teureren Wohnungen und in Wohnungen auch, die in schlechteren Vierteln sind, also das heißt in häufig stigmatisierten Wohnlagen.
Ja, was Frau Hanhörster hier anspricht, finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, sie redet da über die Zahlen, die das Statistische Bundesamt zeigen, nämlich dass Ausländer im Schnitt 10% mehr Miete pro Quadratmeter zahlen als Deutsche. Und auch generell zeigen die Statistiken, dass ausländische Personen im Schnitt in kleineren Wohnungen unter schlechteren Verhältnissen, aber zu teureren Bedingungen wohnen. Da muss man sagen, ein Teil davon erklärt sich auch dadurch, dass kleinere Wohnungen im Schnitt teurer sind pro Quadratmeter. Das heißt, wenn man in kleineren Wohnungen lebt, zahlt man automatisch etwas mehr. Aber ja, die Unterschiede hier insgesamt sind doch beträchtlich und sprechen, glaube ich, für sich.
Und das sind die Folgen für den Einzelnen, ne, und die Einzelne, aber auch die ganze Stadt bekommt das zu spüren. Und das beschreibt die Professorin Hanhörster so.
Es wird hier vielfach beklagt, dass Migrantinnen segregiert wohnen, also das heißt unter sich bleiben. Es werden ja so Begriffe genannt wie Parallelgesellschaft, Ghetto. Und das Gefährliche daran finde ich, dass damit einhergehend die Vermutung ist, die Personen eben wollen unter sich bleiben. In echt ist es aber so, und das stellen wir in unserer Forschung immer wieder fest, dass die Segregation, also die Konzentration bestimmter Migrantinnen in bestimmten Vierteln auch durch Belegungspolitiken mit beeinflusst wird. Das heißt, da stellen wir fest, dass viele unserer Gesprächspartner sagen, ich habe gar keine Chance, in ein anderes Viertel zu ziehen. Es wird hier kritisiert, dass wir unter uns bleiben, aber ich habe de facto in all meinen Bewerbungen keinen Erfolg in einem eher privilegierten, deutsch geprägten Wohnviertel auch Zugang zu bekommen.
Also weil Migrantinnen und Migranten schlechtere Chancen haben, umzuziehen in eine andere Wohnung, ne, bleiben sie oft da, wo sie zuerst angekommen sind in einer Stadt. Das sind dann eben oft diese migrantisch geprägten Wohnviertel. Sie leben dann da in prekäreren Wohnverhältnissen, ihre Wohnungen sind häufiger in schlechten Zuständen und sie bleiben nicht, weil sie das Viertel so toll finden oder mit den Nachbarn so super klarkommen, sondern weil sie keine anderen Wohnungen finden.
Ich würde jetzt hier mal einen kleinen Cut machen und zu einem Thema übergehen, nämlich ob das eigentlich alles erlaubt ist, diese rassistische Benachteiligung am Wohnungsmarkt. Eigentlich nämlich nicht. Generell ist in Deutschland rassistische Diskriminierung verboten, geht schon vom Grundgesetz aus, Artikel 3, gibt aber auch ein konkreteres Gesetz, gerade für diesen sogenannten zivilrechtlichen Bereich, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was auch im Verhältnis Mieter-Vermieter gilt. Und dieses Gesetz sieht eben auch vor, dass so eine Benachteiligung aufgrund von rassistischen Kriterien verboten ist. Und wenn man das nachweisen kann, bekommt man da auch Schadensersatz. Es gab immer mal wieder auch Urteile auf Grundlage des AGG im Bereich Mietrecht 2020, zum Beispiel in Berlin. Da musste das Unternehmen Deutsche Wohnen 3.000 € Entschädigung zahlen, weil ein Mann darlegen konnte, dass ihm wegen seines türkisch klingenden Nachnamens eine Besichtigung verwehrt worden war. Ein anderer Fall, der es auch in die Medien geschafft hatte, war in Augsburg. Da hatte der Geflüchtete Hamado Di Parma sich auf eine Wohnung beworben, wo schon in der Wohnungsannonce stand, dass diese Wohnung nur an Deutsche vermietet werden würde. Und ja, hier war die Diskriminierung auch eindeutig genug, um da Schadensersatz einklagen zu können. Und diesen Januar eben das anfangs erwähnte Urteil vom BGH, mit Sicherheit das bislang größte sozusagen in dem Bereich, wo es eben einmal besonders war, dass es überhaupt dieses ganze rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt es überhaupt zu so einer hohen Instanz, der BGH, geschafft hat. Das war das eine Besondere an dem Fall und das andere, dass hier eben der Makler belangt wurde. Das heißt, dieses Verbot der rassistischen Benachteiligung gilt nicht nur für den Vermieter in Bezug auf die Mietenden, sondern auch, wenn ein Makler dazwischen geschaltet ist.
Und für die großen Wohnungsbaugesellschaften ist das also klar, die müssen sich an das AGG halten. Wie ist es denn bei den kleineren?
Ja, da wird es rechtlich auf jeden Fall schon ein bisschen schwammiger. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Wohnungsanbietern mit über oder mit unter 50 Wohnungen im Bestand. Über 50 Wohnungen sind die Regeln sehr klar formuliert, sehr streng. Da reden wir über die großen Wohnungsgesellschaften. Und 2/3 der Vermietungen in Deutschland sind aber von Kleinbesitzern. Also ja, da sprechen wir eben, also 50 Wohnungen im Bestand ist ja immer, oder 49 ist immer noch nicht klein, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die vielleicht ein oder zwei Häuser haben und die vermieten. Und da sind die rechtlichen Regelungen schon ein bisschen aufgeweichter. Vor allem gibt es da eine Ausnahme, ich zitiere, wenn ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis vorliegt, da muss man sich nicht mehr so stark halten an dieses Verbot der rassistischen Diskriminierung. Und das kann natürlich ein Einfallstor sein, weil man da dann eigentlich nicht mehr wirklich rechenschaftspflichtig ist, warum man wie die Wohnung vergibt.
Und dass diese privaten Hausbesitzer haben 2/3 der Wohnungen in Deutschland unter sich, ist also ein Riesenbereich. Ne? Das hat auch die Forscherin Hanhörst davor festgestellt übrigens.
Das ist vielleicht ein bisschen erstmal überraschend, aber die großen Wohnungsunternehmen sind deutlich weniger wählerisch und damit auch weniger selektierend, wohingegen eher die kleineren häufig genauer, ich sag mal, Rosinen rauspicken. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Genossenschaften, dass es bei Genossenschaften deutlich schwieriger ist, auch Zugang zu bekommen. Oder ein weiteres Beispiel, EinzeleigentümerInnen, die ja auch ausgenommen sind vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
Ja, was kann man denn jetzt eigentlich tun gegen Diskriminierung bei der Wohnungssuche?
Was ich bei der Recherche immer wieder auch von Bekannten gehört habe, war, dass sie ihre eigenen Strategien entwickeln im Alltag. Ne? Manche schreiben dann zum Beispiel nur noch den Namen ihres Lebenspartners, ihrer Lebenspartnerin auf die Bewerbung und nicht ihren eigenen, vielleicht arabisch klingenden Namen. Oder ja, und die stellen dann immer fest, dass sie öfter eingeladen werden in dem Moment, ne? Von da an. Die Forscherin Hanhörster hat aber auch gesagt, das ist natürlich keine Lösung und es braucht eine umfassende Strategie von den Wohnungsbauunternehmen, um gegen diese Strukturen vorzugehen.
Ja, und so ein systematisches Herangehen ist deswegen wichtig, weil wir damit es auch schaffen, dass über so das individuelle Bauchgefühl der Sachbearbeitenden hinaus ein strukturierter Umgang, ein umfassender Umgang eben mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ermöglicht werden kann.
Und es gibt auch Beispiele aus anderen Ländern.
Diese Arten von Reflexion und vielleicht auch größerer Transparenz, die gibt es beispielsweise in anderen Ländern deutlich ausgeprägter. Also wenn wir jetzt in eins unserer Nachbarländer gucken, in die Niederlande. Größere Transparenz in den Niederlanden ist einmal mit Blick darauf, welche Wohnungsangebote es gibt. Das heißt, es wird viel stärker mit Portalen gearbeitet, sodass Bewerbende sich nicht bei 10 verschiedenen Wohnungsunternehmen gleichzeitig bewerben müssen, sondern in einer Region entsprechend nicht mehrfach diesen Bewerbungsprozess starten müssen. Und das andere ist, dass sie auch hinterher eine Information dazu bekommen, wer aufgrund welcher Kriterien die Wohnung bekommen hat.
Eine andere Möglichkeit, die ja in jüngster Zeit immer wieder diskutiert wird, ist künstliche Intelligenz. Könnte das irgendwie helfen gegen Diskriminierung am Wohnungsmarkt?
Hierzu nochmal die Forscherin Hanhörst.
Wir sehen, dass digitalisierte Vergabe und Algorithmen zunehmend genutzt werden. Das sagen auch viele Wohnungsunternehmen, dass das nicht nur im Sinne des Sparens von Ressourcen, sondern auch, es wird als Argument wird genutzt, dass das auch für eine faire Wohnungsvergabe dafür zuträglich ist. Aber unklar ist das natürlich, wenn wir nicht die Algorithmen kennen, die genau solchen Lotterieverfahren zugrunde liegen.
Und eine Sache war der Professorin Hanhörster auch noch sehr wichtig. Wir haben ja jetzt hier schon darüber gesprochen, wie diese Diskriminierung auf der individuellen Ebene sich auswirkt in der Stadt und dass es eben sozusagen Migrantenviertel gibt, die eher migrantisch geprägt sind. Und das wird ja oft so ein bisschen als Problem gelabelt.
Also es gibt bestimmte Viertel, über die mit bestimmten Begriffen gesprochen wird, sowas wie Parallelgesellschaft oder Ghetto. Das sind aber Begrifflichkeiten, die gar nicht die sehr einseitig und missverständlich eigentlich diese Quartiere beschreiben.
Sie würde dann deshalb diese Migrantenviertel auch eher als Ankunftsviertel bezeichnen, sozusagen Durchlauferhitzer für die Stadt. Die Leute kommen da an, weil sie eben sich erst einmal nichts anderes leisten können und sie finden auch vielleicht Strukturen vor, Netzwerke, die ihnen helfen. Aber sobald sie arbeiten und sich etabliert haben, sozusagen, ziehen sie weiter in andere Viertel. Das sieht man dann aber interessanterweise nicht in den Statistiken dieses Stadtteils. Der bleibt dann eben sozusagen arm geprägt, migrantisch geprägt und wird in den Statistiken eben nicht aufsteigen. Aber er hat eine wichtige Funktion für die Stadt.
Das sind die Orte in der Stadt, wo Personen erstmal Fuß fassen. Und zwar Fuß fassen deswegen, weil da günstige Mieten sind. Weil sie einfach woanders nichts finden. Das heißt, es bleibt immer ein von Armut geprägtes und ein von Fluktuation geprägtes Viertel. Was aber kein negatives Zeichen sein muss, wenn die Zugänge zu anderen Teilen des Wohnungsmarktes offen sind.
Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Vielen Dank, Donata. Vielen Dank auch an die Forscherin, Frau Hanhorster. Und wenn ihr noch mehr Interesse habt an Zahlen, Fakten, Studien zum Thema, das tun wir euch alles in die Shownotes. Schaut gerne rein und schreibt uns gern, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr selbst ein Thema hättet, was ihr unbedingt hier mal gerne besprochen haben wollt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.